Willkommen zum Podcast Männer Mint Care – Unternehmen und Vereinbarkeit. In Österreich übernehmen Frauen noch immer den Großteil der Sorgearbeit, von Kinderbetreuung bis Pflege, und unterbrechen dafür öfter ihre Berufslaufbahn. Männer arbeiten meist Vollzeit, besonders in männerdominierten Bereichen wie Mint.
In diesem Podcast fragen wir, wie können Erwerbsarbeit und Sorgearbeit besser zusammenpassen? Wie kann Gleichstellung in Unternehmen wirklich gelingen? Dazu sprechen wir mit unterschiedlichen Expertinnen und Experten. Wir, das sind Nadja Bergmann und
Claudia Sorger von L&R Sozialforschung. Hallo und herzlich willkommen. Normalerweise wird dieser Podcast von Nadja Bergmann und Claudia Sorger moderiert. Heute hört ihr allerdings nur meine Stimme. Nadja kann diesmal leider nicht dabei sein. Heute zu Gast ist Manuela Vollmann. Herzlich willkommen und hallo.
Hallo und danke für die Einladung.
Sie ist Geschäftsführerin von ABZ Austria, jahrzehntelang engagiert als Expertin für Beschäftigungspolitik, für Gleichstellungspolitik, und sie ist eine kreative Netzwerkerin. Das haben wir schon oft festgestellt. Und ABZ Austria ist auch Teil vom Projektteam und wird Workshops mit Unternehmen machen, bei denen es darum geht, wie Vereinbarkeit von Beruf und Familie in Unternehmen, in denen mehrheitlich Männer arbeiten, besser funktionieren kann. Manuela, du begleitest die Themen Arbeit, Familie und Gleichstellung ja schon seit vielen, vielen Jahren sehr intensiv. Und wenn du jetzt zurückblickst, was hat sich für Männer und besonders für Väter wirklich spürbar verändert aus deiner Sicht?
Claudia, du irritierst mich mit dem Wort spürbar. Ja, weil spürbar, da müssten wir ganz woanders sein, als wir heute sind, mit der Beteiligung von Vätern an Care-Arbeit, an Fürsorgearbeit in Väterkarenz. Dennoch, wir haben einiges, Österreich hat einiges gemacht. Also es gibt die Möglichkeit schon sehr lange, dass Väter sich an der Kinderbetreuung, Kindererziehung oder auch Organisation der Care-Arbeit für Kinder beteiligen können. Das war schon ab 1990, also da hat es schon die ersten Ambitionen und Gesetze gegeben oder Möglichkeiten oder Ermöglichung eigentlich, ja, gesetzlicher Art. Dann hat man um einen nächsten Schritt zu setzen, eine Art Papa-Monat eingeführt. Sidestep, da war ich immer skeptisch. Weil was ermöglicht so ein Papa-Monat gleich nach der Geburt? Ja, es ermöglicht eine Dabeisein und das ist schon gut. Aber mit diesem Hintergrund, dass man das Geld, das man für den sogenannten Papa, ich sage sehr salopp, das heißt gesetzlich anders oder in der Verordnung, bekommen hat, hat man dann beim Betreuungsgeld, Kinderbetreuungsgeld abgezogen. Das war ein großes Problem. Das war relativ klar auf der Hand. Na, da wird nicht viel weitergehen. Man hat es probiert. Es hat nicht die große Auswirkung gehabt, dass die Beteiligung von Vätern größer geworden ist. Und man hat dann aber auch, um das ein bisschen auszugleichen, dann das verändert, dass der Papa-Monat nicht Geld abgezogen hat vom Kinderbetreuungsgeld. Das hat man verändert. Aber auch das, da sind wir jetzt dort, dass man sagen kann, ja, Väter sind schon, wie soll ich das nennen, man spürt, dass Väter mehr mögen oder mehr tun wollten, vor allem in Arbeitszusammenhängen wie heutzutage, aber Realität ist es nicht.
Mhm. Ja, ich finde das spürbar, das macht wirklich viel aus, weil wenn wir in die Zahlen schauen, dann sehen wir, dass Karenzzeiten immer noch gering sind. Vom Gefühl her ist es aber trotzdem so, eben wie du sagst, dass sich die Einstellungen von Männern, von Vätern schon verändert haben in vielen Bereichen. Jetzt auf der anderen Seite, und das hängt ja damit zusammen, so wo hast du das Gefühl, da treten wir immer noch sehr stark auf der Stelle?
Ja, also grundsätzlich, gestern war ich auch bei einer Veranstaltung, da ist ganz viel zum Thema Mindset gesprochen worden. Und ich bin jetzt keine, die so viel von Mindset, ja natürlich braucht es eine Awareness und ein Mindset, aber es braucht Strukturelles, damit Menschen fühlen können, Väter, Mütter oder Eltern überhaupt, dass es gewünscht ist, dass ich hier eine andere Rolle als Vater einnehme. Also das Mindset der Awareness ist wichtig, aber wir brauchen Strukturelles. Und ein struktureller Punkt ist sicherlich, dass wir wenig Role Models haben. Man spricht immer von Role Models bei Frauen sehr stark, in Führungspositionen, in MINT-Berufen und so weiter. Aber vielleicht sollten wir viel mehr auch darüber sprechen, dass Männer eine Verantwortung haben als Role Model, vor allem als Führungskräfte auch dazustehen. Also das finde ich in diesen Zuschreibungen, das ist so darüber, in den Zuschreibungen, was sind Geschlechterrollen, wie muss ich sie ausüben in der Gesellschaft und in der Wirtschaft als Frau, als Mann, als divers. Das ist einfach noch sehr wertekonservativ und traditionell. Ja, da könnten wir im 21. Jahrhundert wirklich ein Stück weiter sein.
Mhm. Ja, wenn man sich mit dem Thema schon lange beschäftigt, wird man dann doch auch ungeduldig oft, oder? Also mir geht es so, dass ich mir dann denke, ah, und schon wieder das Gleiche und die gleichen Argumente, die gleichen Gegenargumente. Und ja, also es ist dann ein bisschen schwer auszuhalten. Oft.
Besonders schwer auszuhalten ist ja, finde ich, mittlerweile das Kindergarten- oder Elementarpädagogik-Thema. Also das ist ganz schwer für mich auszuhalten, weil hier nicht gesehen wird, welche Notwendigkeiten, warum das auch für die Wirtschaft gut ist. Ja? Und jetzt haben wir wieder den Diskurs. Die Gemeinden müssen sparen. Ja, eh. Aber wo sparen sie? Also dieses nicht nachhaltige Hinschauen und gerade Gemeinden und Regionen in Österreich, da ziehen die jungen Leute ab, wenn sie Kinder haben wollen, oder sie kriegen keine mehr und mehr. Das ist ja auch ein Problem, finde ich. Also dass wir keine Kinder mehr, es reduziert sich jetzt wieder auf 1,2, habe ich gehört, von 1,3. Das ist ja eine traurige Geschichte. Und da braucht es strukturell, aber ganz schnell, kein Sparen bei der Elementarpädagogik. Nein, es braucht ein Recht ab ersten Kindergartenjahr, ab ersten Lebensjahr. Da muss es eine Möglichkeit geben. Und zweitens muss da, kommen wir vielleicht noch drauf, hochqualitativ geschaut werden. Wie geht man dort mit Fürsorgearbeit um? Wie geht man dort mit MINT-Berufen um? Es ist ein ganz wesentlicher Hebel.
Ja, du hast schon die MINT-Berufe jetzt angesprochen. Und unser Projekt schaut ja besonders auf die MINT-Unternehmen, also auf die Bereiche, die sehr technisch orientiert sind, wo sehr viele Männer arbeiten. Und aus deiner Erfahrung, wo hakt es dort vor allem beim Thema Vereinbarkeit am meisten? Und was sind aus deiner Sicht auch so wirksame Hebel, um diese Arbeitskulturen, die dort herrschen, also auch tatsächlich zu verändern?
Bevor ich auf die Arbeitskulturen komme, also das ist, für mich ist das so ein Dreierschritt. Das eine ist eben Erziehung, Pädagogik, Kindergarten, Schule. Das zweite ist Politik und Regionalpolitik und Beschäftigungspolitik gestalten. Und das dritte ist konkret, was können die Betriebe tun? Wir müssen Stereotype ganz früh aufbrechen. Auch nicht neu, aber es braucht ganz bewusst im Kindergarten nicht nur das Feuerwehrauto, sondern auch, wie erzeugt man eigentlich Strom? Energie und Strom, das kriegen unsere Kinder alle mit, wird teurer, wir brauchen Neues, wir haben die Windräder, wir haben Solar, das kriegen Kinder mit. Und deswegen muss es im Kindergarten, aber auch dann in den Schulen viel mehr darum gehen, wie wir nachhaltig zum Beispiel neue Berufe implementieren. Was heißt das eigentlich und wie kann man hingeführt werden, dass MINT ganz was Spannendes ist? Und hier muss es aufhören, dass Mädchen noch immer hören oder oft hören, es ist ein bisschen unweiblich, in diesen Jobs zu arbeiten. Schau, deine Freundin arbeitet, wird auch nicht dorthin gehen. Also das muss jetzt ein Ende kriegen. Und da müssen die Elementarpädagoginnen auch die Chance haben, das zu lernen. Digitalisierung in aller Munde, ja. Wenn ich eine Ausbildung vor 20 Jahren gemacht habe oder vor 10, dann bin ich halt nicht dort. Da muss es Ressourcen geben, auch für die Elementarpädagoginnen und Pädagogen, dass sie lernen, den Kindern das auch nahe bringen zu können. Also, und das sage ich jetzt gleich dazu. Also Mädchen sollen das nicht hören. Und Buben sollen lernen, Emotionen zu zeigen. Wir brauchen ganz massiv das Thema, dass wir diese Geschlechterrollen oder Stereotype auch aufbrechen, indem wir die Menschen ernst nehmen und die Kinder ernst nehmen, den Kindern zuhören. Und schon Buben sagen oft vielleicht, wie gehen sie damit um, ja, mit ihren Emotionen. Und das sagen ja auch die Psychotherapeuten für Männer. Ich will es nicht extrem zeichnen, aber doch, Femizide heißt auch, wie lerne ich mit meinen vielleicht manchmal auch gestressten Emotionen umzugehen. Das kennen wir doch alle. Und das muss man in der Schule beginnen. Burschen, Buben, Fürsorgearbeit, Emotion und den Mädchen auch zu zeigen, du kannst sicher, MINT, warum nicht? Also das so in diesem Bereich. Ja. Auch in der Schule muss das weitergehen, will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Das Zweite ist, also ich bin mittlerweile dort auch, um meine Ungeduld ein bisschen zumindest in Appelle zu integrieren. Also ich finde das Karenz- und Kinderbetreuungssystem, nicht nur ich finde, ich weiß es, ist viel zu kompliziert. Also diese Unabhängigkeit von in Karenz gehen und Kinderbetreuungsgeld beziehen, na das versteht ja, das verstehe ich. Ich muss vor jedem Interview wieder nachlesen, wie ist das eigentlich? Also das muss sich radikal ändern. Hier müssen wir ganz klare Linien geben als Politik und dann nenne ich das Island-Modell. Das ist schon in vieler Munde, aber ich erwähne es noch immer: Choose it or lose it. Das wäre doch cool zu sagen. Es gibt so und so viele Monate, davon muss ein Teil auf jeden Fall ein Elternteil nehmen, Mutter, ein zweites das gegenteilige Elternteil, ob jetzt Mutter oder Vater, und den dritten Teil, das kann man dann entscheiden. Und das nicht auf 4 Jahre, sondern sehr gezielt reduziert, weiß ich nicht, 1,5 Jahre, aber mit vollem Einkommen. Da kann ich nicht sagen, da kriegst du halt dann 300 Euro. Nein, es muss auch finanziell leistbar sein für die Paare, für die Elternpaare. Und solche Modelle, ganz klare Modelle, da bin ich überzeugt, da steigen sie dann ein. Die jungen Menschen, die sagen, okay, ich kenne mich aus, ich muss auch nicht Angst haben, dass mir irgendwann wieder was abgezogen wird oder rückgefordert wird. Mhm. Also das sind ja große Problematiken, die sich dann auch
Island ist wirklich ein gutes Beispiel, dass man über klare Regelungen und auch gesetzliche Veränderungen auch Verhaltensweisen ändern kann. Ja, weil wie das eingeführt worden ist, sind dann Väter eben massiv eingestiegen und haben viel mehr Karenzzeiten in Anspruch genommen. Und man sieht gerade in diesem Bereich, dass dieses, ja, alle sollen so machen, wie sie wollen, eben nicht funktioniert auch. Ja?
Genau. Mhm. Ja, und auf die dritte Ebene zu kommen, was können Unternehmen tun? Also da gibt es schon viele Modelle, da haben wir ja auch gemeinsam ganz viele schon gemacht, in europäischen Zusammenhängen und Projekte, Programme. Und eines oder zwei Sachen, die ich da gerne erwähnen will, also das eine ist sicher die Arbeitszeitmodelle. Die Arbeits- und Führungsmodelle, muss ich auch dazu sagen, ist ein ganz wichtiger Hebel, um dieses Vereinbarkeit, Familie, Beruf, Privatleben auch wirklich in die Realität zu bringen. Und diese flexiblen, guten Arbeitszeitmodelle ermöglichen auch den Unternehmen, hier wirklich einen Schritt zu setzen. Das wissen wir von Unternehmen, die das tun, dass das Employer Branding, dass sie einfach zufriedenere MitarbeiterInnen haben und die das auch herum erzählen. Und das heißt, das Recruiting von Arbeitskräften oder Fachkräften wird dann auch erleichtert, weil dann kann ich in einem gesamten Pool fischen sozusagen. Und ja, das darf man nicht unterschätzen, wie die Mundpropaganda über Tolles in Unternehmen sich schnell verbreitet, gerade wenn es um das Thema Vereinbarkeit geht. Weil auch unsere jungen Frauen und Männer, das sind ja Söhne und Töchter von solchen wie mir, die sich irgendwann denken, das kann ja wohl nicht wahr sein, weil mein Mutter, Vater war es so und heute ist auch noch so, das kann nicht sein. Also das hat so zwei Zusammenhänge und da gibt's ja auch Modelle. Eines, dass das ABZ Austria auch schon lange fordert. Wir können nicht wirklich fordern, wir schlagen vor. Wir sind ja weder Sozialpartner noch Regierung noch Politik. Wir sind ja eine Non-Profit-Organisation, die halt das Thema sehr stark seit 33 Jahren betreibt. Und wir schlagen vor ein 30-30-Modell im Elternteilzeitgesetz. Was meine ich damit? Betriebe haben ja große Erfahrung seit Corona mit Kurzarbeit. Es gibt, glaube ich, ganz wenige Unternehmen, die diese Erfahrung nicht gemacht haben. Das heißt, da kennen sie sich aus. Gleichzeitig haben wir ein Elternteilzeitgesetz. Da müssen sie sich auskennen. Ich weiß es auch als Dienstgeberin, weil das ist schon ein gefragtes Modell, leider halt hauptsächlich von Frauen oder Müttern. Aber egal. Und wenn man das zusammengibt, ja, und sagt, ja, Elternteilzeit Sowohl der Vater wie die Mutter gehen auf 30, 32 Stunden. Das heißt, die Frauen gehen rauf, weil sie vielleicht vorher weniger gearbeitet haben oder zumindest nach Kind oder Schwangerschaft nicht auf 20 Stunden gehen oder 25. Und Männer, die ja eher dann Vollzeit arbeiten, wenn sie Vater werden oder noch Überstunden machen in diesem Land, gehen auf 30 auch. Und der Betrieb zahlt diese Leistung, sozusagen die Betriebe. Und der Staat zahlt wie bei der Kurzarbeit, ich würde immer sagen, auf 90% des Gesamteinkommens der Familie. Es muss gar nicht 100% sein, weil ich gehöre zu diesen, die sagen, ja, es sollen auch die Elternpaare können schon was dazu beitragen. Und ja, unsere Gehälter sind jetzt alle nicht rasend hoch. Da wird sich vielleicht dann dort auch was tun. Aber das sind so Hebeln, so ganz pragmatische, die den Unternehmen nützen. Und auch der Gesellschaft und uns allen und den jungen Paaren, dass sie wieder mehr Kinder kriegen wollen. Das ist mir ein großes Anliegen mittlerweile, muss ich wirklich sagen.
Die Arbeitszeit ist sicher ein ganz großer Hebel und ganz wichtige Rahmenbedingung. Und gerade in den MINT-Branchen ist es so, dass hauptsächlich Vollzeit gearbeitet wird, dass Vollzeit plus Überstunden so der Standard ist. Und zum Thema Arbeitszeit wird ja auch immer wieder sehr kontroversiell diskutiert. Gerade jetzt in letzter Zeit war von Lifestyle-Teilzeit die Rede. Was denkst du dir, wenn du das hörst, wenn dann Teilzeitbeschäftigte auf der einen Seite so runtergemacht werden und es andererseits Branchen gibt, wo einfach Vollzeit einfach so der Standard ist, ohne Rücksicht darauf, ob diese Personen auch Kinder haben oder Betreuungspflichten haben?
Das, glaube ich, ist ja ein ganz großes Thema so zwischen, also im Groben zu sagen, zwischen den MINT-Unternehmen oder den Unternehmen, die halt sehr viele Berufe oder Funktionen in dem Bereich haben und zum Beispiel dem Handel. Da gibt's genau da einen großen Unterschied. Im Handel, das wissen wir aus unserer Beratung auch und der Zusammenarbeit, gibt's kaum mehr Vollzeitjobs, Angebote. Und in diesen anderen Jobs, wenn man da nicht präsent ist und das Vollzeit und 70 Stunden, dann leistet man nichts. Also da gibt's einen großen Gap auch in den Branchen. Und da finde ich, also ich habe, glaube ich, also ich war nie eine Teilzeitverfechterin. Ich habe Teilzeit, wir haben als ABZ Austria ja vor 30 Jahren begonnen, da hat es kaum Teilzeitjobs gegeben. Da haben die Frauen entweder gearbeitet, und zwar Vollzeit, oder die Mütter, oder gar nicht, unter Anführungszeichen Erwerbsarbeit gemacht. Weil gearbeitet haben Frauen immer und arbeiten immer, weil sie machen ja die ganz sehr viel Care-Arbeit. Und wir haben dann aber gesagt, für den raschen Wiedereinstieg von Frauen nach Karenz, das wollten wir auch damals erreichen, muss es auch Teilzeitangebote geben. Das hat sich dann auch eingeführt, also es ist dann gewachsen, nur es hat weder die Politik noch wir als zivilgesellschaftliche Organisation gesagt, wir wollen nur Teilzeit für Frauen. Das hat niemand, das haben wir vergessen oder nicht gestaltet. Weil Teilzeit an sich in gewissen Lebensphasen und noch dazu, wenn es 30 Stunden sind, 35 ist auch Teilzeit in Österreich, ist notwendig. Wir brauchen in gewissen Lebensphasen einfach die Möglichkeit, diese Vereinbarkeit noch besser hinzukriegen. Und so wie der Diskurs letztes Jahr geführt worden ist in Österreich und jetzt in Deutschland, finde ich, ist Teilzeitbashing ein Frauenbashing. Und dafür bin ich nicht zu haben. Mhm.
Ja, jetzt haben wir auch sehr viel über Unternehmen gesprochen und wie die Rahmenbedingungen auch in Unternehmen geändert werden können. Jetzt schauen wir mal auf die Männer und was können Männer tun. Gibt es aus deiner Arbeit, aus deiner Erfahrung auch wirklich so Momente, wo du sagst, ja, da wurde bei Männern ein Umdenken ausgelöst. Da hat sich was getan, so in diesem Mindset, von dem du vorher gesprochen hast, wenn es um die Care-Arbeit geht.
Also eines wissen wir schon, die Männer, und wir haben sie ja, oder Väter, die sich wirklich beteiligen, also gleichberechtigt beteiligen und eben Väterkarenz gehen oder Elternteilzeit in Anspruch nehmen, die das erleben konnten und gespürt haben, um das Wort zu verwenden, die sind wirklich, also da hat sich, die engagieren sich dann einfach mehr. Und da ist es sehr, das ist sozusagen ganz wichtig, dass es mehr und mehr auch Männer gibt, die darüber reden. Und ich hatte einmal in einem Unternehmen, wir haben ja schon 2006, glaube ich, oder 2004 die ersten großen Projekte zum Thema Väter gemacht und dann 2011 noch einmal ein großes, immer wieder mit Wirtschaftskammer, mit L&R gemeinsam, ganz viele Sachen. Und wo ich dann ein Unternehmen kennenlernen durfte, ich sage jetzt nicht den Namen, wo dann ein Herr aufgestanden ist bei dieser Veranstaltung, das waren so Diskurscafés zum Thema Väterbeteiligung, wie haben wir das auch noch genannt, echte Männer gehen in Karenz, hat damals diese Kampagne auch geheißen von Gabriele Heinisch-Hossek, und wir durften damals mit Unternehmen ein wirklich cooles Programm umsetzen, zusätzlich zu dieser Öffentlichkeitskampagne, die die Ministerin gemacht hat. Und da hat sich ein Mann gemeldet, der gesagt hat, puh, ich muss das jetzt mal sagen, ich bin Führungskraft und ich bin noch immer Führungskraft. Und ich bin er war in Elternteilzeit oder auch in Väterkarenz, wie lang, weiß ich nicht, aber nicht nur 2 Monate, das weiß ich noch, das hat es damals gar nicht gegeben. Und er hat gesagt, wow, das finde ich ziemlich spannend, auch bei mir, wie sich mein Führungsverhalten verändert hat, wie ich Meetings organisiere, wie straight ich bin im Moderieren geworden und mir nicht gedacht habe, naja, jetzt diskutieren wir mal, sollen wir schon auch in Meetings, aber er hat einfach darüber gesprochen, wie sich sein Verhalten, nicht nur sein Mindset, das meine ich immer, Mindset ja, aber du musst ja dann in Handlung kommen. Und er hat gesagt, das merken meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Sie haben mich schon angesprochen, warum das jetzt anders ist. Und er hat das darauf zu, also produktiver, auch besser fürs Unternehmen, und sogar die MitarbeiterInnen waren zufriedener sichtlich. Und er hat gesagt, er führt das total darauf zurück, dass er diese Art von anderes Arbeiten, nicht Erwerbsarbeit primär, sondern diese Care-Arbeit im Hauptfokus zu haben. Und das halt über ein paar Monate. Das habe ich damals sehr spannend gefunden, weil ich mir gedacht habe, ja, darüber muss gesprochen werden. Was bringt es mir auch als Führungskraft? Was bringt es dem Unternehmen?
Ja. Ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist. Also eben auch dieses Aufzeigen, dass es auch zu Effizienz führen kann, wenn eben die anderen Teile des Lebens auch mitgedacht werden. Mhm. Ja, also wir sind ja jetzt keine Personen, die arbeiten, und dann sind wir jetzt nur diese Arbeitsperson und alles andere existiert nicht mehr, sondern das wirklich auch zu integrieren, dass das aber auch eben für Unternehmen, für die Arbeitskultur auch etwas bringt tatsächlich. Ja, genau. Und dass die reine lange Anwesenheit und elendslange Sitzungen, Besprechungen, ja, dass das jetzt nicht unbedingt immer was bringt, auch für die Unternehmen. Ja.
Richtig. Mhm. Und die Frauen, also vielleicht sage ich das noch dazu, wir müssen ja auch wegkommen davon, und das tun wir ja schon ein bisschen, zumindest teilweise in Gesprächen, dass die Vereinbarkeit ein Frauenthema ist. Ja. Also das ist auch etwas, was das ABZ Austria schon seit 15 Jahren immer wieder sagt, sind wir auch auf die, das hat sich aufgrund von Programmen ergeben und Projekten, dass wir einfach gesagt haben, das kann ja nicht sein, es ist kein Frauenthema, es ist ein Managementthema. Warum behandeln wir dieses Thema Vereinbarkeit von notwendiger auch Wirtschaftsleistung, nämlich nicht Erwerbsarbeit, sondern Care-Arbeit, weil ohne Care-Arbeit oder Fürsorgearbeit gibt's keine, unter Anführungszeichen, andere Wirtschaft. Das geht einfach nicht. Und warum sagen wir nicht ganz klar, managt das so, wie er Qualität managt oder Produkte entwickelt? Da, runter von der Ideologisierung. Nicht zu sagen, schon wieder wer schwanger und ach Gott, jetzt wollen die Väter auch noch in Karenz gehen, sondern sagen, okay, was habe ich davon? Wie manage ich das? Das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt. Es geht um eine Entideologisierung, sondern auch sehr pragmatisch hinzuschauen, was bringt es den Unternehmen, was bringt es den Menschen und der Gesellschaft. Mhm.
Und du hast vorher angesprochen, auch so dieses Kinder kriegen oder dass ja auch die Geburtenzahlen rückläufig sind. Und das hat auch sehr stark etwas damit zu tun, wie wird es in der Gesellschaft gesehen, wie wird es auch am Arbeitsplatz gesehen. Und ich kann mich erinnern, ich habe mal mit einer jungen Frau gesprochen, die ist aus Norwegen nach Österreich gezogen, und ihre Mutter hat sehr stark gesprochen über diese unterschiedliche Arbeitskultur in Norwegen und in Österreich. Sie hat sich hier in Österreich um Jobs beworben und hat gesagt, sie hat 5 Kinder. Und in Norwegen wurde das immer als was absolut Positives gesehen, wo gesagt worden ist, ein Wahnsinn, eine Frau, die ihren Job auf die Reihe kriegt mit 5 Kindern, die hat so tolle Managementfunktionen. Ja, ja. Und dann sind sie nach Österreich gezogen und es war genau das Gegenteil. Sie haben gesagt, als Frau mit 5 Kindern, das kannst du vergessen. Da wirst du quasi am Arbeitsmarkt gesehen, wie ja nicht, dass das unmöglich ja. ist. Ja. Und das genau. war für mich sehr interessant ja. zu sehen, okay, das kann auch ganz anders sein. Ja.
So ist es. Mhm. So ist genau. es. Und da müssen eben drei Ebenen, zumindest drei Ebenen wirklich zusammenspielen. Ja. Also wirklich wir alle. Wie gehen wir damit um? Die Unternehmen, was bieten sie an und die Politik? Und vielleicht sage ich da jetzt noch was, weil ich mich ja beim Vorbereiten bin ich auch gestoßen auf einen Artikel, jetzt habe ich gerade seinen Namen vergessen, Psychotherapeut, der viel mit Männern arbeitet. Und der hat gesagt, was er nicht zulässt, ist, dass, also er geht davon aus, dass die Frauen viel zu wenig fordern. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe immer so ein bisschen das Thema, dass, aha, was sollen die Frauen jetzt noch alles tun, ja? Kämpfen zu Hause, kämpfen am Arbeitsmarkt. Aber er hat schon recht. Wir Frauen oder auch die jungen Frauen, und wir haben ja dazu beigetragen, würde ich sagen, dass sich da einiges getan hat, sind super gut ausgebildet, viele, viele junge Frauen und wir auch die Babyboomerinnen, aber wir haben dazu beigetragen, dass sie auch sagen können und das Verhandeln. Es geht ums Verhandeln auch in der Privatheit, weil wenn wir Strukturen schaffen, hoffentlich Gemeinden, Politik und da muss aber auch von, ich nenne das auch ein bisschen bottom-up, da müssen Individuen auch mitmachen. Und das bedeutet, ja, geh in die Verhandlung, such dir den richtigen, das sage ich dann manchmal auch, Tipp an die jungen Frauen, such dir deinen richtigen Partner für, wenn du Mutter werden willst, der auch die Rolle Vater gut einnehmen möchte. Handel dir das rechtzeitig aus, wer reduziert, wie geht das? Ja, es gibt Hürden. Aber man kann auch zu zweit was bewegen, ja. Das ist das eine. Und das andere, was ich da auch noch sehe, ist, dass die, also, das auch, was wollte ich jetzt noch sagen? Also, dieses Aushandeln, ja. Und dass man den Männern einfach mehr zutraut. Mhm. Weil ich höre schon auch immer wieder, dass junge Frauen sagen, naja, das mache ich gleich selber. Und ich habe es ja bei mir auch gesehen, ja. Ich mache nichts mehr selber, nur weil ich glaube, ich kann es besser oder ich bring's schneller zusammen. Nein, das habe ich mir abgewöhnt. Weil das, die Geschlechterrollen spielen sich schnell ein. Und ich bin jetzt schon relativ lang mit meinem Mann zusammen. Wir haben 2 Kinder. Und es ist jeden Tag noch ein Aushandeln. Es ist einfach so. Nur dazu gehört er zu einer anderen Generation, ja. Aber das ist total wichtig, dass auch von bottom up, von direkt von Männern, Frauen, Müttern, Mütter, Väter, dass da selbst auch Neues kommt. Weil dann entsteht auch Druck für die Politik und für die Wirtschaft.
Ja, was würdest du sagen, wenn wir jetzt in 10 Jahren zusammensitzen und wieder eine Podcast-Folge aufnehmen zum Thema Männer Mint Care in einem Folgeprojekt vielleicht, woran würdest du erkennen, dass wir beim Thema Vereinbarkeit und Gleichstellung wirklich weitergekommen sind? Speziell jetzt in Mint-Berufen, wo sich's dann nochmal ein bisschen drastischer darstellt, auch so diese ungleiche Verteilung.
Also, nachdem es so ist, dass Väterkarenz oder Väterbeteiligung Mütterkarrieren ermöglicht, das kann man, glaube ich, so auf den Punkt bringen, würde ich es daran erkennen. Mehr Beteiligung von Vätern und zwar auch statistisch nachweisbar, um das so zu nennen, auch überprüfbar, und mehr Beteiligung von, also schnellere Rückkehr, weniger Teilzeit von 25 oder 20 Stunden von Frauen, daran würde ich das sehr wohl erkennen. Also rascher Wiedereinstieg nach Karenz, mehr Väter in Karenz, Mütter in Führungspositionen, auch Väter in Führungspositionen. Ich glaube, da braucht's dringend was, weil das sind dann auch die Role Models, die darüber sprechen. Weil ich glaube, wenn ich dann dran bin und da mein Leben auch mitspielt, dann rede ich drüber. Da bin ich sicher. Da reden auch die Väter dann oder die Männer drüber. Weil sie müssen ja sagen, was sie schon alles Gutes tun. Da reden sie dann doch gerne drüber. Aber gut so, sie sollen das tun. Woran erkenne ich es noch? Ja, ich habe schon gesagt, ich erkenne es daran, dass ein Recht auf Kindergarten ab dem ersten Lebensjahr, ich finde, das brauchen wir dringendst, um hier wirklich ganz bewusst hebeln, es wird eh nicht sofort erfolgen überall, weil man muss die Struktur aufbauen, aber diesen Diskurs und dieses Recht muss eingeführt werden und dann eben wirklich schon von klein auf, weil wir haben ja im MINT-Bereich grundsätzlich Probleme. Auf der TU studieren ganz weder weniger junge Menschen, egal welches Geschlecht es, in den ganz harten MINT-Bereichen, ja. Das ist wirklich ein Problem, weil wir haben Digitalisierung, wir haben Umweltthemen, die ganz stark, oder Dekarbonisierung. Wir brauchen da wirklich die jungen Leute, wir brauchen sie. Und wenn sie sich dafür nicht so interessieren, warum auch immer, haben wir jetzt eh besprochen, dann ist das nicht gut für uns alle. Das heißt, wir müssen ganz gezielt die Mädchen in die MINT-Berufe bringen, ab dem Kindergarten, auch den Burschen das natürlich interessant zu machen und nicht nur das, nennen Sie noch einmal das Feuerwehrauto, das war mir jetzt schon zu wenig. Ja? Das war vielleicht bei meiner Tochter noch besonders im Kindergarten, wenn die Dirndlnamen im Feuerwehrauto gefahren sind. Das ist vorbei. Wir müssen wirklich schauen. Angeblich gibt es eine Firma, die zeigt im Kindergarten, ich glaube, es ist Infineon, jetzt sage ich es doch, wie man aus Zitrone Strom macht. Also das ist doch Wahnsinn, das ist Entdecken. Wenn ich mir denke, wow, das hätte ich selber gern, wüsste ich das. Ja, also dieses Attraktivmachen von solchen Themen und ja, das brauchen wir. Und wir brauchen ganz dringend dort die Fürsorge-Emotion für die Buben.
Ich glaube, Ansätze, Ideen gibt es ganz viele. Aber die Frage ist halt, ja, wie kommen wir da wirklich in die Umsetzung, in die Realisierung und so für die Zukunft bist du, was das betrifft, positiv gestellt. Also ich nehme dich immer sehr positiven Menschen wahr und auch sehr inspirierend. Wie ist da deine Sicht zu den Dingen? Also wird sich positiv entwickeln? Ist es, oder woran liegt es dann, dass was weitergeht?
In meinen vielen Jahren, mich mit dem auseinanderzusetzen, und wir haben ja ganz viel auch immer mit Unternehmen, auch ich mit Unternehmen Gespräche und Programme gemacht, habe ich sehr bewusst immer gesagt, warten Sie nicht auf die Politik, machen Sie es selber. Und ich glaube, das kann man jetzt noch mal mehr. Also ich will die Politik nicht aus der Verantwortung nehmen. Ich glaube, auch dort gibt es mittlerweile tolle Kräfte, die sagen, so können wir da nicht weiter tun mit dieser stereotypischen Zuschreibung, was darf ein Mädchen, was darf ein Bub. Das ist völlig, also da wird sich was tun. Ob sie diese Kinderbetreuungsmodelle vereinheitlichen und ganz klare Regeln fordern, das würde ein wahnsinniges Leuchtturmprojekt sein. Also das würde ich, also das, und das weiß ich nicht. Aber eines weiß ich schon. Wir haben wirklich in den Unternehmen und wir haben wenig Nachwuchs. Und wir haben einen demografischen Wandel. Und ganz, glaube ich, ist er noch nicht angekommen. Aber es gibt viele Studien mittlerweile und es wird mehr und mehr darüber gesprochen. Also nicht nur die 60-Jährigen gehen jetzt dann bald alle oder 65er in Pension. Es kommt die nächste Kohorte, steht schon vor der Tür, die auch in Pension geht. Und der Nachwuchs danach ist wirklich gering. Und es gibt zwei Hebeln, das zu bewegen. Das sagt auch Johannes Kopf. Das sind die Frauen. Und das ist die Integration von Menschen in Arbeitsmarkt, also Geflüchteten oder Zugewanderten. Das heißt, da bin ich schon ein bisschen optimistisch. Gerade die Industrie hat, glaube ich, einen ziemlichen Stress. Einerseits jetzt mit dem Thema, dass der Wirtschaft noch, im Moment ja wirklich noch nicht so gut, aber es gibt einen Aufschwung. Und wir brauchen diese Hebeln der Vereinbarkeit, damit der Aufschwung auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat. Und letzte Frage dazu ist dann immer, na, wird das eh nicht die KI dann alles lösen? Das wird man sehen. Ich glaube, nicht alles. Es wird einiges von den Menschen, die fehlen, abfangen können, aber nicht alles. Und ich glaube, das wollen wir auch nicht. Wir müssen die KI immer noch überprüfen auch und unser eigenes Wissen einbringen. Unsere menschliche Intelligenz, die ist wesentlich.
Ja, vielen Dank, dass du da warst beim Podcast von Männermint Care. Vielen Dank an Manuela Vollmann, dass sie uns Einblicke gegeben hat, auch Perspektiven, die ja auch recht positiv auch klingen. Wer Interesse hat, mehr über das Projekt zu erfahren, kann die Website von L&R Sozialforschung besuchen und auch den Newsletter abonnieren. Vielen Dank, sagt Claudia Sorger, fürs Zuhören und wir freuen uns sehr, wenn ihr auch in die weiteren Folgen reinhört.